Hallo liebe Handballfreunde, herzlich willkommen im Hölle Nord Podcast. Zu der aktuellen Folge heute noch ein wichtiger Hinweis vorab. Mein Name ist Thomas Achenbach, ich arbeite für das Audioteam von SHZ. Und wenn wir vom Audioteam eine Podcast-Folge aufnehmen, dann arbeiten wir mit Netz und doppeltem Boden. Soll heißen, falls ein technisches Gerät ausfallen sollte, haben wir eine Alternative. Meistens, fast immer brauchen wir die gar nicht. Diesmal war das leider anders. Unser Hauptaufnahmegerät hatte technische Probleme und wir mussten für diese Folge auf die Sicherheits-Backup-Dateien zurückgreifen. Das hat leichte Einschränkungen in der Klangqualität. Die inhaltliche Qualität ist top, wie immer. Und damit zu Sascha Bodo-Sievers und Holger Glandorf im Gespräch. Viel Spaß damit.
Aber ich finde, trotzdem müssen wir auch auf Weltebene sehen, dass wir den Handball weiter verbreiten. Und da macht es nur Sinn, auch auf andere Kontinente zu gehen.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord Podcasts. Heute ist Montag, der 2. Februar 2026. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind nicht Europameister. Deutschland hat zwar das Endspiel gegen den Weltmeister und Olympiasieger Dänemark verloren. Trotzdem dürfen wir uns zumindest ein wenig wie Gewinner fühlen, weil das DFB-Team ein starkes Turnier gespielt hat. Außerdem ist ja unsere aller Leidenschaft nun die SG Flensburg-Handewitt. Und wenn 6 SG-Spieler mit der dänischen Nationalmannschaft einen Titel holen, dann freuen wir uns natürlich mit ihnen. Deshalb als allererstes an Simon Kütlik, Emil Jakobsen, Kevin Möller, Niklas Kickenlöcke, Lasse Möller und Lukas Jörgensen herzlichen Glückwunsch. Und auch an alle unsere Freunde aus dem schönen Nachbarland Dänemark. Die EM wird natürlich in dieser Folge ein Thema sein. Nach einer langen Partynacht war es allerdings aussichtslos, darauf zu hoffen, dass wir heute Morgen einen Europameister ans Mikrofon bekommen und auf die Silbermedaillengewinner wollen, vermutlich zunächst zu ihren Familien. Also haben wir uns gedacht, wieso verabreden wir uns nicht einfach mit einem Weltmeister? Ich bin Sascha Bodo-Sievers und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Sein größter Erfolg als Spieler liegt zwar schon knapp 20 Jahre zurück, ein paar Sachen von damals, aber sind natürlich auch heute noch relevant. Darüber wollen wir reden, aber natürlich auch über das, was die EM gebracht hat und vor allem, was viele SG-Fans kurz vor dem Restart in der Bundesliga unter den Nägeln brennt. Wir hoffen also, dass er nicht nur spricht, sondern auch Antworten liefert. Der Geschäftsführer der SG Flensburg-Handewitt, Holger Glandorf. Moin, Holger.
Moin.
Ja, Holger, ein bisschen was hast du ja schon erlebt als Spieler, aber auch als Funktionär. Du warst gestern in Herning und hast diese, ja, ich denke doch besondere Atmosphäre auch mal miterlebt. 15.000 Zuschauer. Wie war das für dich? Was macht das vor allen Dingen mit dir, wenn du ja bei so einem Event dabei bist?
Ja, sag ich mal, eine schöne Sache, auch da zu sein und auch natürlich die Spieler der SG zu beobachten. Ich natürlich dann auch, weil ich nun mal für die deutsche Nationalmannschaft selber gespielt habe, natürlich auf der deutschen Seite war und da dann gehofft habe eigentlich auf den Sieg, aber nein, es ist immer schön, dabei zu sein. Es ist wie ein großes Klassentreffen der Handballfamilie. Man trifft viele Leute, hat viele Gespräche und ja, am Ende, glaube ich, haben wir 8 Medaillengewinner in Flensburg und das ist natürlich auch eine schöne Sache für den Verein.
Da kommen wir später nochmal zu. Ich würde zunächst nochmal einen Blick auf Dänemark werfen, die nun alle großen Titel halten. Kann man das eigentlich in einem Satz irgendwie zusammenfassen, warum die Dänen eine derart dominante Rolle in den letzten Jahren spielen?
Ein Satz ist, glaube ich, schwierig. Es sind viele Faktoren. Ich glaube, bei diesem Turnier waren sie schlagbar. Auch im Finale, fand ich. Aber am Ende ja, setzt sich dann auch die Qualität durch, auch die individuelle Qualität der einzelnen Spieler. Und dann mit dem Publikum im Rücken wird es dann schwierig, noch ein Spiel umzubiegen. Insgesamt muss man aber sagen, jetzt die letzten Jahre war und ist Dänemark einfach die beste Mannschaft gewesen. Wie ich schon sagte, gerade mit den individuellen Fähigkeiten der einzelnen Spieler. Und da wird, glaube ich, auch in Zukunft noch einiges nachkommen in Dänemark. Also es wird keinen Weg an der dänischen Nationalmannschaft vorbeiführen.
Wenn wir vielleicht einen etwas tieferen Blick mal wagen, du bist ja nun auch sehr nahe dran. Was glaubst du, sind so die markantesten Punkte, die denen einfach in den vergangenen Jahren richtig gemacht haben, dass sie zu so einer, naja, muss man einfach sagen, Weltmacht geworden sind im Handball? Also gibt es da so Sachen, die in der Ausbildung eine bestimmte Rolle spielen, die in der Vereinsarbeit irgendwie besonders gut laufen oder auch in der Verbandsarbeit? Wie ist dann deine Einschätzung?
Ich glaube, es gibt ja keinen richtigen oder falschen Weg. Es gibt halt verschiedene Wege und Dänemark hat einen gefunden, der sehr erfolgreich ist. Ich glaube, es hat auch natürlich mit der Infrastruktur in Dänemark zu tun. Also in jedem kleineren Stadt, kleineren Dorf gibt es die passende Infrastruktur mit mehreren Hallen. Die Hallen sind offen, das wurde ja auch schon oft angesprochen. Wir in Deutschland kämpfen oft mit Hallenzeiten, überhaupt um Training stattfinden zu lassen. Das ist, glaube ich, mit der größte Unterschied, dass die Jugendspieler sich auch frei entfalten können, immer in die Halle gehen können, Sport machen können. Und das bringt dann nachher auch die individuelle Entwicklung der einzelnen Spieler. Das ist ausschlaggebend. Plus durch das Schulsystem mit den After-Schoolen, mit den Handballschulen, das ist auch ein Plus. Wir aber in Deutschland auch sagen, muss jetzt einen guten Weg gefunden haben, wenn man sieht, dass wir die Jugendturniere gut gestalten. Entscheidend ist, dass am Ende natürlich dann die Spieler auch bei der Nationalmannschaft, bei der Herren-Nationalmannschaft ankommen. Hat man jetzt auch gesehen mit David Späth zum Beispiel, Justus Fischer, sind ja einige aus dem erfolgreichen U21-Kader da hochgekommen. Und so müssen wir den Weg weitergehen, auch um Dänemark Paroli bieten zu können.
Mhm. Dänemark Paroli bieten konnte in den letzten Jahren nicht so richtig jemand. Du hast gerade eben gesagt, dass jetzt ist schon so das Gefühl gewesen, Mensch, da wäre was möglich gewesen. Der Heimvorteil hat, glaube ich, eine große Rolle gespielt. Ich habe heute gerade mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, dieses Finale hätte ich gerne mal auf neutralem Boden gesehen. Trotzdem nochmal zurück zu dieser grundsätzlichen Dominanz. Was lässt sich da für die Konkurrenz ableiten? Also hat sie die Konkurrenz ihre Hausaufgaben nicht so richtig gemacht in den letzten Jahren? Haben wir ein bisschen geschlafen in Deutschland, in den anderen europäischen Ländern? Oder wem würdest du das einschätzen?
Das ist halt immer schwer zu sagen. Also jeder hat ja auch eine andere Entwicklung oder andere Möglichkeiten, Spieler zu entwickeln. Ich weiß nicht, ob die anderen Nationen geschlafen haben. Ich glaube einfach nur, dass Dänemark einen riesen Pool, kann man sagen, an Spielern hat, die da hochkommen. Und sie kommen natürlich schon früh auch im Erwachsenenbereich in der dänischen Liga an, wo sie spielen können. Das macht natürlich viel aus, aber ich glaube nicht, dass die anderen Nationen jetzt schlechtere Arbeit machen. Es ist halt, wie gesagt, nur ein anderer Weg. Und wenn man sieht, da sind Nationen wie zum Beispiel auch Portugal dabei, die sehr spannend sind, die nach vorne kommen in die Weltspitze, gucken, was Frankreich jetzt macht nach dem Turnier. Sind auch sehr talentierte Spieler in Frankreich da. Also ich glaube, man muss natürlich auch so eine Mannschaft auch erstmal formen, die zusammenpasst. Das hat natürlich jetzt Nikola Jakobsen überragend gemacht die letzten Jahre. Ich glaube auch nicht, dass viele Nationen da jetzt was falsch machen. Es ist nur ein anderer Weg.
Du hast das vorhin schon angesprochen. Kein anderer Verein hat mehr Endspielteilnehmer gestellt als die SG. 8 waren es insgesamt, wobei Lukas Jørgensen nun verletzt zuschauen musste. Mit Simon Pücklich und mit Johannes Goller wurden auch noch 2 ins All-Star-Team gewählt. Was bedeutet das für euch als Verein?
Ja, es hat auch gezeigt, dass wir einfach auch gute Jungs haben bei uns in der Mannschaft, auch von höchster Qualität. Und das freut uns natürlich sehr, dass wir wieder 8 Medaillengewinner haben. Auch zum Beispiel Domen Novak, der jetzt vielleicht keine Medaille gewonnen hat, fand ich, hat ein überragendes Turnier gespielt. Bis auf Lukas, was natürlich uns sehr, sehr weh tut mit seiner Verletzung, dass alle einigermaßen gesund durchgekommen sind und zur Verfügung stehen, wenn wir jetzt wieder anfangen gegen Gummersbach. Und am Ende ist es eigentlich auch für uns eine tolle Sache, für den Verein, für die Fans, Europameister und Vize-Europameister in der Mannschaft zu haben.
Wenn wir durch die SG-Brille auf die EM so ein bisschen zurückblicken, du warst häufiger auch in Herning dabei, hast live vor Ort die Spiele verfolgen können. Gibt es etwas mit dem Ziel für die Zukunft, was man da ableiten kann? Also gibt es irgendetwas, was ein sportlicher, relevanter Lerneffekt für dich irgendwie war? Wenn du sagst, so gibt es einzelne Punkte, die da sehr markant waren und die man mitnehmen kann?
Ja, es wäre ehrlicherweise nicht, weil also der Handball ist Handball und weil ich habe jetzt auch keine neuen Ideen gesehen. Vielleicht so ein bisschen, das haben wir vorher auch gesehen, was die Dänen machen mit einer 7-5 in Überzahl. Kommen wir sicherlich zu guten Möglichkeiten. Aber dass jetzt der Handball da jetzt irgendwie neue Ideen gebracht hat während der WM, habe ich jetzt nicht so gesehen.
Aber grundsätzlich ist das schon so, dass man auch bei einer Europameisterschaft da hinschauen kann, gucken kann, Mensch, was entwickelt sich da an Spielstil, taktische Ausrichtung, aber auch natürlich Spielermaterial. Das ist wahrscheinlich dann vielleicht in der aktuellen Situation für euch wichtiger, dass man einfach mal guckt, was ist da gerade auf dem Markt, was kommt da auch vielleicht Interessantes an jungen Spielern irgendwie nach. Wir haben jetzt bei der Europameisterschaft ja auch den einen oder anderen interessanten jungen Spieler gesehen, der für die SG vielleicht mal relevant werden kann.
Ja, absolut. Also da muss man sagen, ist fast interessanter, dann die Jugend- und Junioren-Weltmeister- und Europameisterschaften zu gucken. Jetzt ist es fast schon zu spät, aber natürlich sind da interessante junge Spieler dabei, die man aber schon vorher schon auf dem Zettel hatte. Und einfach mal zu gucken, wo die Entwicklung ist, auch in der Nationalmannschaft, war dann sehr interessant zu sehen. Taktisch, wie gesagt, war jetzt nicht viel Neues, das muss man ehrlicherweise sagen. Ist aber auch schwierig in so einem Turnier, wo es geht um Platzierung. Aber auch wie sich andere Mannschaften entwickeln. Ich finde auch Island ist ein gutes Beispiel, finde ich eine sehr gute Mannschaft. War schon gut zu sehen. Und dann muss man halt sehen, ob immer Deutschland, Dänemark immer der richtige Austragungsort ist. Weiß ich nicht, um unsere Sportler zu entwickeln. Man sollte auch mal andere Länder besuchen. Jetzt nächste Europameisterschaft ist ja Spanien, Portugal und die Schweiz. Das ist, glaube ich, der richtige Weg, auch Handball dahin weiterhin zu bringen und zu entwickeln.
Diskussion wird angestoßen, ob es auch außerhalb Europas vielleicht nicht mal Sinn macht, eine Weltmeisterschaft irgendwie auszutragen. Ganz spannend. Wenngleich man natürlich auch sagen muss, so eine Meisterschaft einfach mal zu organisieren, das macht man nicht mal so nebenbei. Und da haben eben Deutschland und Dänemark den großen Vorteil, dass sie sehr viel Erfahrung in dieser Hinsicht haben und das richtig gut können, ne?
Ja, absolut. Aber ich finde, trotzdem müssen wir auch gerade, wenn du es schon ansprichst, auf Weltebene sehen, dass wir den Handball weiter verbreiten. Und da macht es nur Sinn, auch auf andere Kontinente zu gehen. Gab es ja verschiedene Vorschläge, das auch im Wechsel zu machen. Eine mit Deutschland, Dänemark zum Beispiel in Europa und dann wieder eine auf einem anderen Kontinent, um die Sportart weiterzuentwickeln, halte ich für einen guten Ansatz, weil wir müssen Handball bekannter machen.
Analog zum Fußball, so ist das ja auch dort passiert. Ich würde gerne noch ein bisschen beim Spielerscouting bleiben, bei der Einschätzungsmöglichkeit, die einfach so eine Meisterschaft mit sich bringt, weil man viele Spiele innerhalb von kürzester Zeit auf einem wirklich richtig guten Niveau natürlich auch sieht. Gibt es irgendjemanden, wo du sagst, Mensch, da hat sich unsere Einschätzung im Vorwege bestätigt, das war uns wichtig, da nochmal hinzugucken oder auch gegebenenfalls jemand dabei gewesen, der euch überrascht hat, weil ihr gesagt habt, Mensch, den haben wir anders wahrgenommen vorher, jetzt sehen wir da ein bisschen klarer. Ich frage das aus einem ganz bestimmten Grund, den wirst du gleich erfahren.
Nein, also es ist ja auch mal nur ein Ausschnitt, also von einem Spieler und es ist auch die Frage, wie lange der Spieler auch in der Nationalmannschaft spielt, wie viele Minuten auf dem Spielfeld. Natürlich gucken wir da hin, aber es ist natürlich auch die Leistung in den Heimatvereinen, die wir dann bewerten, wie konstant da einer spielt. Das ist natürlich so ein Turnier halt nur ein kurzer Ausschnitt und da jetzt Spieler war, ob er sich entwickelt hat oder nicht entwickelt hat, ist natürlich immer schwer zu sagen, wenn man halt einfach mal eine schlechte Woche hat, ne?
Ich glaube, für die SG-Fans war es sehr bedeutsam, diese Europameisterschaft im Hinblick auf André Mim, der nun in der französischen Liga zu Hause ist bislang und im Sommer sich der SG anschließt. Mir fällt es jetzt ein bisschen leichter, nach dieser Europameisterschaft seine Qualitäten einzuschätzen. Ich glaube, das ist eine richtig gute Verstärkung für die SG. Wie hast du ihn wahrgenommen? Insgesamt, du hast ja eben auch schon gesagt, französische Nationalmannschaft, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht sagst du ein, zwei Sätze zu diesem jungen Mann.
Ja, da kann man sagen, hat eigentlich das bestätigt, was wir auch schon seine Leistungen in der Champions League und französischen Liga gesehen haben. Und was wir uns auch für Flensburg erhoffen, sehr spielstarker, schneller Spieler, sehr dynamisch. Und das hat er auch in der Nationalmannschaft gezeigt. Ich fand er auch gerade gegen Deutschland zweite Halbzeit über die schnelle Mitte sehr stark gewesen. Und wir können uns auf, glaube ich, einen sehr, sehr guten Spieler freuen. Es ist natürlich immer eine Frage, wie schnell er sich irgendwie eingewöhnt. Aber ich glaube, er wird gut zum Passen. Und da kann man wirklich sagen, ja, er hat dann gezeigt, was er kann. Nichtsdestotrotz wissen wir auch schon vorher, was er konnte.
Wie gut ist dein Französisch?
Ich habe nie Französisch gehabt in der Schule, von daher schwierig, aber mit Englisch, er spricht auch Englisch, das ist kein Problem.
Ja, und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube sogar bei uns, die Kollegen haben das eingefangen, dass er seit einem halben Jahr einen Deutschkurs belegt. Insofern schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir werden nachher noch mal ein bisschen über Spieler sprechen. Zunächst mal vielleicht noch mal, die Belastung bei einer EM ist ja einfach nicht zu unterschätzen. Es gibt insgesamt natürlich eine hohe Belastung beim Handball an sich. Die Kroaten und die Isländer haben sich jetzt ja nun zu Recht oder zu Unrecht, wie auch immer, beschwert, dass ihre Belastung ein bisschen höher war. Fakt ist, dass die Vereine die Leidtragenden sind. Im besten Fall bekommen sie müde Spieler, aber erfolgreiche Spieler, also mit einem gesunden Selbstbewusstsein zurück. Aber sie im schlechtesten Fall eben auch Verletzte, so wie ihr Lukas Jørgensen, der sich nun einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Mich würde interessieren, im Vorfeld eines Turniers, wie blickst du da drauf? Freust du dich auf so eine Veranstaltung oder bist du dann doch eher jemand, der sagt, Mensch, hoffentlich geht das alles gut und ich kriege hier alle Spieler wieder gesund zurück? Wie guckst du auf so ein Turnier?
Ja, da muss man sagen, da schlagen wirklich so zwei Herzen in meiner Brust. Ich weiß ja auch, was das den Spielern bedeutet aus eigener Erfahrung. Das ist einfach eine tolle Sache aus so einem Turnier und auch für die Strahlkraft im Handball, wenn ich sehe, irgendwie gestern 12,8 Millionen Zuschauer, meine ich, haben das Spiel geguckt. Also mega gut für uns. Auf der anderen Seite natürlich aus Vereinssicht, ja, ich sage mal, ich bete jeden Tag, jeden Spieltag, dass alle gesund bleiben. Aber ja, jetzt mit Lukas natürlich auch was passiert, was uns nicht weiterhilft. Und deswegen bin ich froh, dass die anderen gesund geblieben sind. Aber natürlich, das ist natürlich sehr, sehr zwiespältig bei mir.
Es waren gestern ein Großteil deiner Spieler oder eurer Spieler nur noch im Einsatz. Die Deutschen werden sicherlich mit breiter Brust zurückkommen, weil sie ein gutes Turnier gespielt haben. Die Dänen sowieso. Ist das dann das Beste, was man noch mitnehmen kann, nämlich dass Spieler mit Selbstvertrauen zurückkehren zu ihren Heimatvereinen?
Ja, klar. Also das ist natürlich die Hoffnung, dass sie natürlich mit Medaillen nach Hause kommen und ein gutes Turnier gespielt haben. Hilft dann auch die Müdigkeit abzuschütteln mit ein bisschen Euphorie. Was sicherlich auch positiv ist, dass wir auch erst am kommenden Dienstag wieder dran sind. Letzte Saison mussten wir direkt am Wochenende, sodass wir vielleicht noch ein, zwei Tage mehr Zeit haben und die Spieler ein bisschen mehr durchschnaufen können. Ja, aber im Grunde genommen ist es ein altbekanntes Thema, dass die Belastung einfach sehr, sehr hoch ist und wir machen kleine Fortschritte. Also zu meiner Zeit haben wir erst nach 3 Vorrundenspielen den ersten freien Tag gehabt. Jetzt hat man wenigstens immer einen freien Tag nach dem Spiel. Aber die Belastung ist natürlich enorm für die Spieler. Und ob das am Ende immer dem Sport hilft und den Spielern hilft, sei jetzt mal dahingestellt.
Ja, du warst selbst Nationalspieler, bist 2007 Weltmeister geworden. Was macht ein solcher Erfolg mit einer Mannschaft, mit den Spielern? Natürlich bringt er Ruhm und Ehre, aber ich denke da an was anderes. Also auf wie sehr trägt sich das in die Gemeinschaft weiter? Erfolge sorgen dafür, dass man vielleicht auch Freundschaften fürs Leben knüpft in solchen Situationen?
Ja, auch. Also ich glaube, als Team hilft das einem, zusammenzuwachsen. Ich glaube, das Gefühl hat man jetzt bei beiden Nationen gehabt, die jetzt im Finale waren, auch bei den Kroaten, auch bei anderen Mannschaften, dass da einfach eine gute Mannschaft auf dem Spielfeld stand. Und da was zusammenwächst. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein bisschen Druck dann jetzt mehr da. Die Erwartungshaltung wird größer, gerade auch für die Heim-WM im nächsten Januar. Das muss man auch wissen. Aber ja, und man ist so lange Zeit zusammen und dann das Ding irgendwie einigermaßen erfolgreich abzuschließen, hilft natürlich auch diese jetzt mal 4 Tage, 4 Wochen ja, auch zusammen zu sein, einsam zu sein und das in so einer Bubble zu sein, das durchzustehen, ist dann natürlich dann auch dann mit einer Medaille zu krönen, dann auch Belohnung für diese 4 Wochen.
Mhm. Du hast eben gerade schon gesagt, dass der Druck jetzt steigt im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Ist das tatsächlich so oder glaubst du eher, dass vielleicht, also ich glaube das persönlich, dass der Hunger nach einem Titel vielleicht sogar noch ein bisschen größer wird?
Ja, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also das natürlich, dass die Mannschaft Hunger hat und dann Heim-WM mit Publikum im Rücken, ist natürlich alles möglich. Das haben wir jetzt wieder gesehen, jetzt auch mit den Dänen. Auf der anderen Seite ist natürlich die Erwartungshaltung auch von außen da jetzt da, als Vize-Europameister jetzt auch bei den Weltmeisterschaften eine Rolle mitzuspielen. Und dem muss man sich nur bewusst sein, damit umgehen können.
Du warst ja selbst Teil einer außergewöhnlichen Nationalmannschaft. Ich habe das nochmal mir angeguckt, wer da alles damals dabei war. Johannes Bitter, Oliver Roggisch, Dominik Klein, Markus Bauer, Christian Seitz, Thorsten Jansen, Mimi Kraus, Florian Kehrmann. Also viele tolle, klangvolle Namen. Wie verbunden fühlst du dich diesen Menschen von damals noch, mit denen du ja den größten Erfolg in deiner Karriere gefeiert hast?
Ja, so und so. Also ist immer schön, die Jungs wiederzusehen. Und wenn man sich wieder sieht, reden wir natürlich auch viel über die alten Zeiten. Einige sehe ich natürlich öfter wieder, einige wenige. Einige sind ja auch in Clubverantwortlichkeiten. Lars Kaufmann wohnt oben zum Beispiel noch. Mit dem war ich auch gestern in Herning zusammen. Also da gibt's halt wie engere Beziehungen und nicht so engere Beziehungen. Aber wie gesagt, alle verstehen sie wohl noch gut. Und wenn man sich trifft, bin natürlich auch in den Erinnerungen geschwelgt.
Als Spieler hast du ja aber nicht nur den Weltmeistertitel geholt, sondern du bist auch Champions League-Sieger mit der SG geworden 2014. Ist das eine andere Verbundenheit, wenn man Vereinskollegen nach Jahren wieder trifft, mit denen man eben ja die Königsklasse gewonnen hat?
andere Verbundenheit nicht, aber es sind andere Leute und es ist auch schön, die wieder zu treffen. Da hatte ich auch die Möglichkeit, jetzt während des Turniers ein, zwei Leute wieder zu treffen oder sie auch einfach zu beobachten in ihren Rollen, wie zum Beispiel jetzt Tobias Karlsson als Verantwortlicher bei den Schweden oder Lasse Svahn da im TV-Studio. Es ist schön zu sehen, dass sie alle irgendwie noch dem Handball treu geblieben sind oder die meisten und es, wie gesagt, macht sehr viel Spaß, wenn wir uns wiedersehen und auch zu sehen, wie, ich sag mal, unsere Körper sich entwickelt haben über die Jahre nach dem Handball.
Ja, ich habe nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil mir das aufgefallen ist in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Beim damaligen Wintermärchen ist euch das fast so ähnlich gegangen wie der deutschen Nationalmannschaft in diesem Jahr. Ihr habt damals gegen Polen in der Gruppenphase verloren, dann Spanien im Viertelfinale ausgeschaltet, Frankreich im Halbfinale ausgeschaltet und im Finale die Möglichkeit der Revanche gehabt, so wie die Deutschen gestern gegen Dänemark. Ihr habt im Unterschied zur aktuellen Situation damals die Chance genutzt. Hast du da nochmal dran zurückgedacht jetzt während dieser Tage? Oder,
ich wurde auch mal darauf angesprochen über die Situation mit Polen. Natürlich auch differenzieren muss, dass wir zu Hause gespielt haben und dann von der vollen Halle in Köln ist das schon ein Unterschied, den Vorteil, den die Dänen jetzt hatten, auch mal getragen zu werden von den Fans. Wie auch sagen müssen, wir damals unabhängig jetzt von der Niederlage in Polen auch keine gute Vorrunde gespielt haben. Die anderen Ergebnisse waren auch nur so gerade lala, aber zwar gewonnen. Also da hatten wir schon Druck, das muss man auch sagen. Also das ist ganz klar, aber ähnlich wie jetzt. Ich glaube, am Ende waren es zwei Tore, die gefehlt haben, dass wir rausgeflogen wären, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber dann entwickelt sich halt so eine Dynamik, es entwickelt sich so ein Flow in der Mannschaft, das hat man ja auch jetzt gesehen und dann hat man ja so eine Euphoriewelle, dass man das bis ins Finale schafft und dann ist das ist ein Spiel, was entscheidet. Und da hatten wir auch den Vorteil der Fans, wie gesagt, dass wir es gewinnen können.
Schauen wir, was im nächsten Jahr dabei rumkommt. Vielleicht entwickelt sich die deutsche Nationalmannschaft auch da in den Flow. Wir wollen uns auch gleich in den Flow entwickeln, weiter, aber kurz einen Break machen zum Luft holen oder auch nicht. Ich leite einen Satz ein, den du bitte vervollständigst, und zwar so cool wie möglich, wie Holger Glandorf eben ist. Wir starten, wenn du bereit bist. Luka Witzke wird in der kommenden Saison?
Hoffentlich fit. Ist, glaube ich, ein weiter Weg nach seiner Verletzung und wir drücken ihm alle Daumen, dass er fit ist.
Simon Püttlik darf die SG verlassen, wenn?
Das steht aktuell nicht zur Disposition. Wir werden sicherlich Gespräche führen, aber dazu gibt es jetzt aktuell nichts Neues.
Die SG braucht einen neuen Torhüter, weil?
Also wir haben nächste Saison zwei Torhüter. Wir haben einen neuen Torhüter, weil Kevin Möller uns ja verletzt mit Simon Möller. Also von daher brauchen wir keinen neuen Torhüter.
Wenn die SG in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielt, dann?
Spielen wir in der European League.
Um in Zukunft mit Magdeburg und Berlin mithalten zu können, braucht es vor allem?
Ich glaube, eine gute Mannschaft, aber auch ein gutes, solides Umfeld, was wir auch haben, natürlich. Aber die Vereine wachsen auch alle und wir müssen uns auch weiterentwickeln.
Wenn ich drei Wünsche frei hätte, würde ich?
Das ist immer schwer. Drei Wünsche. Würde ich natürlich gerne in der Champions League spielen, einen Titel gewinnen und die SG weiterentwickeln.
Wir haben eben die Champions League schon angesprochen. Da wollen wir mal ein bisschen den Blick drauf lassen. Die SG will zurück in die Königsklasse, wenn wir davon ausgehen, dass der SC Magdeburg als noch unbesiegter Tabellenführer der Handball-Bundesliga, ich sag mal so, quasi das Ticket schon sicher hat, dann streiten sich 4 bis 5 weitere Mannschaften. Ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, um 1 bis 2 weitere Startplätze. Ihr habt als Tabellenzweiter die beste Ausgangsposition aktuell. Alles Pajuc hat allerdings gesagt, für die Ziele, die wir haben, brauchen wir einen breiteren Kader. Es war für meinen Geschmack der Ruf des Trainers nach Verstärkung in der Winterpause, weil sich eben Lukas Jørgensen bei der EM verletzt hat. Vermutlich hat Pajuc das nicht nur mir gegenüber geäußert, sondern diesen Satz auch dir gegenüber gesagt. Was hast du geantwortet?
Ja, ich habe geantwortet, dass wir natürlich den Markt beobachten. Also den Satz brauchen wir nicht zu uns sagen. Wir sind ja auch nicht, machen unseren Job ja auch und sehen auch, dass er durch die Verletzung auch von Lukas jetzt gerade, sag mal, im Block dünn besetzt ist, wir den Markt beobachten und auch nach Lösungen suchen. Es ist aber nicht immer so einfach, wie viele Leute denken. Es hat natürlich, spielt viele Faktoren da rein. Du musst erstmal den passenden Spieler finden. Es muss sportlich natürlich passen. Also nur um jemanden zu holen, holen wir keinen. Auch aus der Erfahrung heraus. Die Person muss uns ja auch gewisserweise sportlich weiterhelfen können. Natürlich zu so einem Zeitpunkt jetzt Spieler irgendwo loszueisen, bedeutet aber auch, dass man Geld in die Hand nehmen muss. Der wird sicherlich nicht umsonst, oder die abgebenden Vereine werden nicht umsonst einen Spieler loslassen. So, das ist dann das nächste Problem, kann man nicht sagen, aber die nächste Sache, die wir lösen müssen. Also es muss auch wirtschaftlich passen. Und so spielt das immer rein, dass wir da irgendwie eine Gemengelage haben, die nicht immer so einfach ist und die nicht immer kurzfristig gelöst werden kann.
Wir können das mal ein bisschen auseinanderdröseln, weil du gerade mehrere Punkte ja auch angesprochen hast, die alle triftig sind für meinen Geschmack natürlich und die auch der Fan sieht. Der Fan hat in erster Linie aber wahrscheinlich auch das Gefühl, dass die Sache völlig klar ist. Jetzt muss die SG reagieren. 11 Feldspieler gibt es aktuell nur, weil ja auch Kent Robin Tönnesen ausfällt. Und unter den 11 Feldspielern ist auch noch jemand wie Thilo Plutzen, der jung und unerfahren ist. So wollen wir das mal vielleicht einfach stehen lassen. Ab wann besteht eigentlich die organisatorische Pflicht, sage ich mal so, zu handeln? Also gibt es so eine Grenze, wo man sagt, so, also jetzt haben wir nur 9, jetzt ist egal, ob es teuer ist oder wie auch immer, jetzt müssen wir was machen. Wann siehst du den Verein in der Verantwortung, dort eben tätig zu werden?
Ja, ich würde das jetzt nicht an der Spielerzahl festmachen. Das hat auch immer was zu tun, wie lange die Ausfallzeiten natürlich sind und ob man einen gewissen Zeitraum überbrücken kann.
Das habt ihr im Herbst so gehalten, erst Lukas Jørgensen, dann war Lasse Möller ausgefallen und die Hoffnung groß, eben dass Luka Witzke dann wiederkommt. Oder als Luka Witzke ausfiel, war dann die Hoffnung groß, dass Lasse Möller schnell wiederkommt.
Genau, das muss man immer ein bisschen gucken, wie lang die Ausfallzeiten sind und ob man da was überbrücken kann. Weil das ist, wie gesagt, immer auch, man kann nicht nur sagen, wenn einer jetzt ein paar Wochen ausfällt, wohnt gleich einen neuen, dass das halt auch mal ein finanzielles Thema ist. Natürlich, wie jetzt in diesem Fall, sehen wir auch, dass durch den langfristigen Ausfall, da haben wir so einen langfristigen Zeitraum von Lukas, dass da Bedarf ist, definitiv. Und dann versuchen wir halt eine Lösung zu finden. Das ist so. Aber man muss das mal abwägen, jetzt an einer Personenzahl festzulegen und muss man mal gucken. Man muss auch gucken, wie man das überbrücken kann. Gibt es Möglichkeiten, dass andere dann in die Rolle einspringen? Wie jetzt sag ich mal, Rückraum links, Rückraum Mitte, das ein bisschen einfacher ist als Rechtshänder. Das ist nur die Abwägung, die wir dann machen.
Du hast das ja eben auch schon angesprochen. Also die Spieler brauchen ja auch ein gewisses Niveau, um euch überhaupt weiterzuhelfen. Wir können jetzt nicht aus der dritten Liga jemanden mal transferieren und hoffen, dass das irgendwie funktioniert vor dem Hintergrund der Ziele. Das bedeutet ja auch, das hast du auch eben schon erwähnt, dass Ablösesummen fällig werden, die man nicht einfach mal so aus der Portokasse irgendwie bezahlt. Und zwar irgendwie zu lesen, Emil Bergholz scheren will 400.000 Euro haben, um wohlgemerkt den Spieler 5 Monate vorher gehen zu lassen, was ja irgendwie auch Wahnsinn ist, wenn man sowas hört. Wir brauchen da nicht über Summen zu diskutieren, die wirst du hier nicht nennen, aber was mich natürlich interessiert ist, gibt es ein Budget für solche Notfallsituationen oder wenn es das nicht gibt, muss man für die Zukunft vielleicht sogar so ein Budget festlegen vor einer Saison, um für den Fall gerüstet zu sein, dass man weiter solche miesen Erfahrungen macht, sagen wir es mal so.
Na, erstmal geht man ja davon aus, dass alle Spieler fit bleiben. Das ist ja die große Hoffnung. Dann hat man auch mal so ein Jahr, wo das klappt und hat man auch ein Jahr, wo das nicht klappt. Natürlich ist auch allen bekannt, dass wenn das längerfristig der Ausfall ist, dass wir natürlich auch gewisserweise ein bisschen Gehalt einsparen durch Berufsgenossenschaft etc. Da wird natürlich auch ein bisschen was frei. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt auf das Beispiel geht mit Lukas Jørgensen oder Ersatz sucht, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt einen Kreisläufer zu finden oder einen Verein erstmal zu finden, der sagt, ich kann mir vorstellen, meinen Kreisläufer abzugeben, das ist schon eine große Aufgabe und dann ist halt auch mal, wie du auch sagtest, auch eine Frage der Summe so und das immer einzuplanen ist schwierig und wie gesagt, wir haben auch ein Budget, ein Spielerbudget, den wir einhalten wollen und müssen und dann schauen wir halt, was passt und dann die Gemengelage, die du auch angesprochen hast, zwischen Wirtschaftlichkeit, sportlich passend, und Zeitraum der Verpflichtung ist dann nicht immer so einfach zu finden und braucht einfach auch Zeit von uns zu sehen, was passen kann und was nicht.
Ich versuche es nur anders, wie risikobereit seid ihr in solchen Situationen? Weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ins Risiko geht. Wenn man investiert, spielt Risiko halt einfach eine Rolle. Und das ist eine Investition, die man ja einfach tätigt, wenn man einen Spieler nachverpflichtet. Wenn man das Geld sich spart, bedeutet das im Umkehrschluss eventuell, dass man seine Ziele nicht erreicht. Sprich, die SG spielt nächstes Jahr möglicherweise dann doch nicht Champions League, was wiederum zur Folge hat, dass man weniger Einnahmen generiert, was zur Folge hat, dass vielleicht auch die besseren Spieler woanders hingehen, weil sie in der vollen Halle gegen Barcelona spielen wollen und nicht vor 3000 Leuten gegen Torda. Also die konkrete Frage, wie risikobereit seid ihr? Wie risikobereit könnt ihr gegebenenfalls sein? Also welche Fesseln habt ihr euch da selbst aufgelegt, wenn ihr über solche Dinge...
Ja, das ist dann auch eine... wie soll ich das sagen? Eine Abwägung. Ich glaube, wir haben ein gesundes Risiko. Man muss natürlich auch sehen, wie viel es nachher ist, welche Summe da über welche wir sprechen. Weil wir haben natürlich auch Richtlinien und Lizenzierungsrichtlinien, die wir einhalten müssen. Also es ist ja nicht so, dass ich finanziell immer hier einen riesen Topf haben voll Geld und dann nehme ich einfach was raus. So läuft es ja auch nicht. Wäre schön, wenn das so wäre. Und da sind wir einfach auch kaufmännisch einfach vernünftig zu handeln und das Risiko einfach vernünftig abzuwägen. Also nur zu sagen, okay, jetzt hier ein paar tausend Euro in die Hand und wir machen das. Ja, das ist dann eine Risikoabwägung, die wir führen müssen.
Der Markt, die Finanzen, sind die beiden Probleme, die so eine Situation mit sich bringen. Eine dritte Problematik ist vielleicht auch die Sorge, dass man seinen Kader aufbläht und im darauffolgenden Sommer ein Problem hat. Vielleicht kannst du das nochmal schildern. Welche Rolle spielt das? Okay.
Ja, das sind natürlich auch solche Sachen, dass man erstmal muss man ja, wenn man jetzt Top-Kreisläufer, wird man so nicht loseisen können. Das muss man auch ganz klar sagen. Also welcher Verein macht das, einen Top-Kreisläufer 4 Monate vor Ende der Saison gehen zu lassen? Das muss man auch ganz klar sagen. Hinzu kommt ja, wie du sagst, jetzt jemanden zu finden für 4-5 Monate ist eine Riesenaufgabe. Meistens wollen auch längerfristige Verträge. Dann kann das natürlich auch sein, dass es sportlich nicht passt. Man hat trotzdem einen Spieler längerfristig da oder der Kader ist dann so groß, dass es dann wieder rausfällt aus dem Budget oder über ein Budget steigt. Das sind auch so Überlegungen, die wir natürlich abwägen müssen und gucken, was dann da passt. Aber am Ende, klar, ist das Sportliche eigentlich das Wichtigste, weil wir unsere Ziele erreichen, aber immer mit einer kaufmännischen Vernunft dahinter.
Emil Bergkott wäre früher zu holen, wäre wahrscheinlich die beste Lösung gewesen, muss man aber sagen. Jetzt spielt das Geld auf der einen Seite eine Rolle. Und die zweite Sache, jetzt hat er sich verletzt. Warst du in Kontakt mit ihm, mit dem Verein? Warst du Näheres? Es heißt, eine Überlastungsverletzung des Mittelfuß, das könnte alles bedeuten, bis hin zu einem Bruch.
Ja, wir sind in Kontakt mit ihm im Verein, aber das obliegt ja nicht uns jetzt. Das muss er und sein Verein entscheiden, was sie da kommunizieren. Und deswegen
mische ich mich ein.
Nein, zur neuen Saison machen wir das eigentlich keine Sorgen.
Johannes Goller und Lukas Jürgensen werden im Sommer den Verein verlassen. Zwei Kreisläufer stehen für die neue Saison fest. Blass, Blagotinsek und der eben angesprochene Emil Bergholt. Wurde mehrfach schon zwischen den Zeilen, ich weiß gar nicht, auch offiziell erwähnt, dass ein dritter Kreisläufer noch irgendwie kommen soll. Wir halten es jetzt aber mal mit der aktuellen Situation. Da gibt es das ein oder andere Gerücht. Zwei Namen wurden da immer wieder gehandelt jetzt. Andreas Sogard von Skanderborg aus und der Norweger Martin Hofte von Kolstad. Wie wahrscheinlich ist das, dass wir einen von beiden bald im SG-Trikot sehen?
Ja, also grundsätzlich halt ist es ja so, dass ich nicht über Gerüchte und Spekulationen reden werde.
Deswegen frage ich dich, wie wahrscheinlich das ist.
nein, nochmal, zu Namen äußere ich mich nicht. Also es ist natürlich sicherlich eine Überlegung zu sagen, finden wir jetzt jemanden, der uns jetzt kurzfristig hilft und wenn wir nächste Saison noch einen dritten Kreisläufer benötigen, ob man einen anderen nimmt oder ob man jemanden findet, der auch länger bleibt. Also das sind auch so Überlegungen, die wir haben. Und wir werden dann sehen, wie wir es lösen. Und aber wie gesagt, zum Namen äußere ich mich nicht.
Was wäre deine bevorzugte Variante? Eine Übergangslösung, eine Dauerlösung? Was wäre dir am liebsten?
optimalerweise natürlich jemanden zu finden, der auch eine Dauerlösung sein könnte. Aber wie gesagt, da spielen ja auch viele Faktoren eine Rolle, was wir vorhin auch schon erläutert haben.
Also schauen wir mal, wer von den beiden vielleicht in Flensburg bald aufschlägt. Lassen wir uns überraschen. Wir sind da ganz zuversichtlich, dass ihr die letzten 2 Wochen genutzt habt, um da tätig zu werden. Auf der Kreisläuferposition, haben wir gesagt, besteht ja Bedarf, was nicht so offensichtlich ist, aber komischerweise immer wieder so ein bisschen hier irgendwie durchdringt, ist, dass auf der Torhüterposition Bedarf besteht. Zumindest tauchen Gerüchte irgendwie immer wiederkehrend auf. Charles Boisinger war es zuletzt, Emil Nielsen war es, davor war es der Norweger André Christensen aus Lissabon. Ne, gibt aber irgendwie im Gespräch, dessen Namen ich schon nicht mal mehr auf der Pfanne habe. Also natürlich sind es Gerüchte, aber man sagt ja auch, an jedem Gerücht ist irgendwie immer so ein bisschen Fünkchen Wahrheit irgendwie dran. Und die Frage, die ich mir gestellt habe und die ich dir hier jetzt auch stelle, ist, gibt es irgendwie Gedanken seitens der SG oder auch von Benjamin Buric, die Zusammenarbeit nicht wie vereinbart bis 2028 irgendwie fortzusetzen? Weil irgendwie diese Gerüchte könnten das ja so ein bisschen können dem dagegen stehen, sagen wir es mal so.
Erstmal muss man ja sagen, bin ich auch jeden Tag überrascht, welche neuen Spieler wir alle verpflichten sollen. Also eigentlich müssten wir einen 40-Mann-Kader haben und auf jeder Position 5-6 Spieler. Also das ist auch mal sehr, sehr für mich belustigend zu sehen, wer alle hier in Flensburg spielen soll und spielen sollte. Und wenn wir uns lose anfragen und dann steht irgendwas im Internet. Also es ist schon Wahnsinn teilweise. Auch bei anderen Mannschaften. Ist sehr schnelllebig geworden mit Social Media. Und das andere ist, dass das Benko hier im Vertrag bis 2028 und nächste Saison mit Simon Müller hier Torwart ist. Brauche mich an Spekulationen und Gerüchten auch nicht beteiligen.
Das ist klar, aber hast du eine Erklärung dafür, für diese, dass immer wieder diese Thematik aufkommt? Das ist ja irgendwie, ich finde es tatsächlich kurios. Natürlich werden überall Namen immer mal irgendwie gebasht oder sowas. Wir wollen kein Transferjournalismus im eigentlichen Sinne.
Nein, aber es ist ja so, dass unabhängig jetzt von der Position, wenn natürlich sich ein Spieler verletzt oder bei anderen Vereinen Positionen frei werden, dann sind auch unsere Spieler irgendwo auch, natürlich, weil sie auch eine Klasse haben, irgendwo im Gespräch. Dann geht das hin und her und dann schaukelt es hoch und dann kommen Spieler auf den Markt, die dann mit anderen Vereinen, unseren Vereinen in Verbindung gebracht werden und natürlich durch Social Media heutzutage ist halt nicht schnell mal so ein Gerücht und eine Spekulation rausgehauen und ich halte es so, dass wenn es was verkünden gibt, dann verkünden wir das und vorher beteilige mich auch nicht daran. So, weil so wie wir sicherlich auch 1-2 Spieler verpflichtet haben, die als Gerücht gegolten haben, haben wir auch zig Spieler, die vorhin offiziell das nicht verpflichtet. Das ist immer reine Spekulation.
Ja. Trotzdem können wir nochmal einen Augenblick bei den Torhütern bleiben, einfach grundsätzlich, wir müssen gar nicht jetzt in diese Spekulationsschiene irgendwie gehen, aber wenn wir mal gucken, ihr wollt Champions League spielen, as soon as possible, das bedeutet auch 2028, da habt ihr, hast ihn gerade eben schon genannt, Simon Möller unter Vertrag, der jetzt bei der Europameisterschaft für Schwedens Nationalmannschaft gar nicht nominiert wurde. Erstaunlicherweise 25 Jahre alt, ein gutes Torhüteralter. Zwei sehr erfahrene Torhüter wurden stattdessen aber mitgenommen. Und wenn wir dazu sehen, dass ihr Katalin Aydu noch in der Hinterhand gegebenenfalls habt und Benko 2028 die SG möglicherweise irgendwie verlässt, wie stellt ihr euch dort auf? Also was kannst du grundsätzlich zur Torhüterplanung sagen?
Ja, wie gesagt, mit Simon Möller und auch wenn du Katalin Haidu dazu zählst, den wir auch mal mehr einbinden wollen, haben wir sicherlich 2 junge Torhüter noch, auch mit 25 ist man vielleicht als Torhüter noch jung, die wir auch entwickeln wollen, die natürlich auch den Schritt Richtung Bundesliga gehen wollen. Und auch gerade Simon Möller, glaube ich, eine neue Erfahrung hat. Deswegen ist ja auch gut, mit Benjamin Buric erfahrenen Torhüter an seiner Seite zu haben. Mit Benko werden wir dann zeitnah reden, wenn es so sein sollte, wie er sich natürlich seine Zukunft vorstellt auch, weil er ist ja auch nicht mehr dann der Jüngste, 2028. Das müssen wir dann mal abwarten und dementsprechend dann auch planen, ob wir mit Benko oder eine andere Lösung haben für den Zeitraum.
Es braucht viele gute Lösungen, glaube ich, in naher Zukunft. Wenn wir uns jetzt nochmal angucken, Weltmeister, Olympiasieger, Europameister, so wie Kevin Möller, Simon Pücklik oder Niklas Kickelöcke, werden die SG in naher Zukunft verlassen. gehandelt werden. Im Gegensatz ganz andere Namen, wenn man das genau nimmt. Weniger klangvolle zumindest. Einer davon ist Mats Wanne Knudsen, 23 Jahre alt, aufstrebendes dänisches Talent. Um mal den Sprachgebrauch zu wechseln, die SG lässt Meister ziehen und verpflichtet im Gegenzug Lehrlinge. Klingt so, als müsste man sich auf ein paar Jahre einstellen, die ein bisschen weniger glanzvoll irgendwie werden. Was kannst du dem entgegnen, Menschen, die sowas sagen? Lehrling geht, er kommt, Meister geht.
Ich kann nicht sagen, dass wir auch, selbst wenn es so kommen sollte, wir eigentlich auch mit Lehrling gute Erfahrungen gemacht haben. Wenn man, wo ich selber dabei war, zum Beispiel den Champions League-Kader, den du vorhin angesprochen hattest, 2014 sehen. Da war dann Hampus Wanne, ein Jim Gottfriedsson, den vorher auch keiner kannte, nach Flensburg gekommen, die sich hier entwickelt haben. Und es ist sicherlich auch eine Möglichkeit, ist auch mal ein, zwei Spieler zu verpflichten, die wir entwickeln können, denen wir viel Potenzial sehen. Und da habe ich jetzt nicht Angst und Bange um die Zukunft, wenn es so sein sollte. Warum soll es nicht eine erfahrene, gute erste Reihe geben mit auch zwei, drei, vier Spielern, die dahinter kommen und Gas geben und sich entwickeln wollen. Also wir haben damit gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Das ist sicherlich auch ein Schritt der Möglichkeit. Und wenn man dann zum Beispiel das Berliner Modell sieht, ist es ja nicht großartig anders, dass dann auch viele deutsche junge Spieler da sind, die Entwicklungsschritt machen und die spielen auch um die Spitze mit. Also das sehe ich jetzt nicht so schlimm.
Ich sehe es auch nicht so schlimm. Ich finde, es ist immer eine Frage der Perspektive, ne? Also sieht man etwas als Risiko oder sieht man etwas als Chance? Und ich glaube, dass man in vielen Bereichen, auch gerade dann, wenn es um Kaderaktivitäten geht, in erster Linie Chancen sehen sollte und Möglichkeiten. Und die werden jungen Spielern gegebenenfalls dann hier auch...
Ja, absolut. Und das ist ja das, was ich vorhin auch, wenn ich dazu reingrätschen darf, auch gesagt habe, auch bei der jetzigen Verpflichtung. Ist natürlich auch eine Chance der Wirtschaftlichkeit, da sicherlich junge Talente nach vorne zu bringen und zu entwickeln. Und da eine vernünftige Balance hinzukriegen, ich glaube, das hat der SG immer gut zu Gesicht bestanden.
Wir kommen später nochmal zum Punkt Infrastruktur, weil ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt hier in Flensburg ist, wo man einfach Geld in die Hand nehmen muss. Und ich würde aber trotzdem, weil es so ein bisschen dazu passt, auch nochmal bei Knudsen und bei Püttlik bleiben, weil ich glaube, dass diese beiden Spieler in einer guten Verbindung stehen, im Hinblick auch auf Investitionen, die man in Sachen Infrastruktur leisten könnte. Wenn wir uns einfach mal anschauen, Püttlik könnte gegebenenfalls früher gehen, auch wenn abgemacht ist zu 27. Würde mich erstmal interessieren, angesichts seiner Leistung wird der Marktwert ja nun gestiegen sein nach dieser Europameisterschaft. Ich fand ihn tatsächlich sehr auffällig und ist ja auch nicht ohne Grund in dieses All-Star-Team berufen worden. Erleichtert oder erschwert das aus deiner Perspektive eigentlich eure Bemühungen, ihn zu halten? Das ist vielleicht mal zunächst die Frage. Also, dass er jetzt so eine gute EM gespielt hat.
Na, es zeigt nur, wie gut er wirklich ist. Das hat er auch hier in der Vergangenheit gezeigt, was für ein wichtiger Spieler auch für uns ist. Deswegen hatten wir auch langfristigen Vertrag mit ihm geschlossen und haben die Zukunft mit ihm gesehen. Und deswegen sagen wir auch, dass er bis 27 bleiben soll, damit wir auch unsere sportlichen Ziele erreichen.
Trotzdem schwebt ja immer so dieses Damoklesschwert über euch. So, da kommt Berlin irgendwann nochmal um die Ecke. Ein konkretes Angebot soll es aktuell nicht gegeben haben bislang. Wie sehr nervt dich das eigentlich, dass ihr euch auf der einen Seite sicher seid, wir wollen die bis 2027 halten, aber es könnte auch sein, dass jemand ganz viel Geld nochmal um die Ecke, mit dem Koffer um die Ecke kommt und sagt, wir gehen dann in dieses Risiko und lassen ihn ziehen, verdienen in gewissen Rahmen gutes Geld und können einem anderen Spieler eine Möglichkeit der Entwicklung geben. Also es gibt ja auch da Chancen und Risiken. Also wie sehr nervt dich das, dass diese Personalie immer noch so ein bisschen unklar scheint?
Na, es nervt mich nicht, weil das ist eigentlich Business in unserem Geschäft, dass weise Spekulationen gibt über Personen, wem auch immer und ob jemand bleibt oder geht. Das ist ganz normal und damit arbeiten wir und müssen wir auch leben. Das ist heutzutage wie ein Business so.
Und würdest du vielleicht sogar sagen, jetzt soll Berlin doch endlich kommen, weil wir würden davon profitieren, finanziell?
Das ist eine Abwägung, aber wie gesagt, wir planen bis 27 mit Simon Püttlik. Das haben wir auch immer so betont, weil wir, wie gerade angesprochen, seine sportlichen Qualitäten sehen. Was da jetzt zu gut passiert, weiß ich nicht. Also aktuell ist das der Stand der Dinge.
Wenn ich zu euch wechseln werde, ist Justus Fischer, das wissen wir. Wir wissen aber auch, dass alle deutschen Vereine und damit auch ihr Interesse an dieser Personalie hattet. Wenn man sich vor Augen führt, dass der nun nicht zur SG kommt, wie vielleicht einige andere, die man in der Vergangenheit hochgehandelt hat und dann auch irgendwo anders hingekommen sind, entsteht so ein bisschen der Eindruck vor dem Hintergrund der Vergangenheit, dass die SG nicht mehr so sehr das Erstzugriffsrecht hat auf die Topspieler aus Deutschland, auf die richtig Topspieler aus Dänemark. Woran liegt das? Ist das ein Eindruck, der trübt? Siehst du das ganz anders? Und wenn das tatsächlich so sein sollte, was glaubst du, ist der Grund dafür?
Also letzten Sommer haben uns alle gefeiert, weil wir Marco Grigic nach Flensburg geholt haben. Jetzt ein paar Monate später sind wir nicht mehr Top-Ziel Nummer 1. Das ist mir auch mal relativ schnell. Das ist eigentlich genau dieser gleiche Punkt, was wir auch vorhin schon die ganze Zeit besprochen haben. Es ist auch bei anderen Vereinen natürlich eine Abwägung gibt und auch bei uns eine Abwägung gibt. Können wir das finanziell stemmen? Welche Wünsche hat der Spieler? Dann gibt es auch einen Spielerberater. Wie sehen die Angebote der anderen Vereine aus? Wie sieht das Gesamtpaket aus? Also spielen so viele Sachen bei so einer Entscheidung eines Spielers mit rein, dass man jetzt nicht immer sagen kann, ja, SG ist ja jetzt nicht mehr Zugpferd Nummer 1, sondern der Spieler hat sich für ein anderes Paket entschieden, weil er da irgendwelche andere Vorteile sieht. So. Und so ist es dann für uns auch eine Abwägung zu sagen, ja, welches Paket können wir schnüren für einen Spieler? Reicht das aus? Reicht das nicht aus? Können wir mehr? Können wir nicht mehr? Und so geht es aber jedem Verein. Und so ist es dann auch dann, ich sag mal, ein Wettbewerb zwischen den Vereinen, um einen Spieler zu verpflichten.
Wir sind im Norden, hanseatische Zurückhaltung, so seriöses Arbeiten, glaube ich, ist hier auch oberstes Gebot. Die SG wird sicherlich sehr darauf bedacht sein, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu bewegen und keine wilden Sachen zu machen. So nenne ich das mal, die andernorts vielleicht möglicherweise passieren. Wir wissen das nicht. Wir wollen das auch nicht weiter vertiefen. Was Fakt ist, glaube ich, ist, dass die Spitze insgesamt einfach breiter geworden ist, dass die Infrastruktur vielleicht auch in Flensburg ein Problem ist, wenn wir uns angucken, was andere Clubs vielleicht inzwischen zu bieten haben. Moderne Trainingszentren ist da vielleicht ein Stichpunkt. Die SG hat die Duburg-Halle als Trainingsort. Das hat sicherlich seinen Charme, aber ist jetzt auch nichts, wo ein Spieler irgendwie Hurra schreit, glaube ich. Zweiter Punkt ist vielleicht noch zu nennen, die Logenkapazität, weiß nicht, ich habe 7 oder 8 Logen, glaube ich, in der Halle zur Verfügung. Da 10, da ist im Vergleich zu anderen Vereinen natürlich auch einfach Luft nach oben im Hinblick auf Einnahmequellen, sind da dann entsprechend Grenzen gesetzt. Worauf ich hinauf will, ist auf der einen Seite zu gucken, muss man vielleicht sogar solche Dinge wie bei Simon Pütlik im Kauf nehmen, um infrastrukturell voranzukommen, also um Geld in die Hand zu nehmen. In der Vergangenheit war es vielleicht so, dass man eher versucht hat, das in die Mannschaft alles zu stecken und jetzt zu sagen, okay, das Umfeld ist noch nicht so richtig mitgewachsen, da müssen wir investieren.
Ja, es ist ja, erstmal ist es natürlich schwierig, weil zum Thema Duburg-Halle, der wird ja auch in Zukunft jetzt passieren. Ihr habt es ja auch schon ein paar Mal beschrieben. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Da versucht natürlich gerade unser Stammverein der TSB das voranzubringen und wir hoffen, dass auch demnächst oder in naher Zukunft losgeht mit den ersten Umbaumaßnahmen. Ich glaube, dann sind wir da auch sicherlich gut aufgestellt in dem Bereich, wenn das alles so kommt wie geplant. Beim Thema ja Logen etc., ich sag mal, alles Thema zur GP Jule Arena, sitzen wir leider nun mal nicht im Driving Seat. Das ist, wir sind nur Mieter. Deswegen ist es schwer, wenn man damals eine Ablösesumme erzielen würde, das da reinzustecken und zu sagen, wir bauen was um, weil das ist nicht unsere Halle. So, das ist dann auch eine Abwägung. Natürlich könnte das alles heutzutage besser sein. Wir können sicherlich noch ein, zwei Logen mehr verkaufen. Ich könnte auch mehr Sitzplätze verkaufen. Es ist nun mal nicht so. Ist sicherlich ein Punkt, den wir uns wünschen würden. Aber ich kann ja nur mit dem arbeiten, was ich habe. Und das versuchen wir so gut wie möglich zu machen. Und natürlich ist es auch so, dass wir hier oben im Norden am Rand von Deutschland sind. Wir haben überragende Partner, die seit Jahrzehnten uns treu zur Seite stehen und uns durch dick und dünn helfen. Aber natürlich hat man sicherlich in Großstädten wie Berlin etc. Mehr Möglichkeiten, schneller zu wachsen. Wir tun das Beste und versuchen uns da weiterhin oben zu etablieren. Aber Natürlich wird es auch, wie du sagst, die Spitze wird auch breiter, auch von Jahr zu Jahr schwerer, da wirtschaftlich mitzuhalten. Und da versuchen wir natürlich auch zu wachsen, neue Partner zu finden. Und das ist nicht immer so einfach hier oben in der Region.
Du hast die besonderen Bedingungen aufgrund der regionalen Lage und auch das, sagen wir mal so, wir sind im ländlichen Raum und nicht in, nahe einer Großstadt eben angesprochen. Also was muss aus deiner Perspektive dringend passieren? Was könnt ihr tun, damit die Konkurrenz nicht davonzieht? Wir reden über die Spitze, wohlgemerkt.
Was können wir tun? Also ich glaube einfach, wir versuchen unseren Job einfach richtig gut zu machen und neue Partner auch für die SG zu gewinnen. Und ich sage mal, wer mal einen guten Tipp hat, kommt gerne auf uns zu und wir wollen weiter wachsen. Ich glaube, das ist ganz klar. Versuchen natürlich auch noch irgendwie andere Einnahmequellen zu generieren. Es gibt noch Möglichkeiten, irgendwie an der Halle was zu machen, um mehr Businessleute für die SG zu gewinnen. Grundsätzlich, glaube ich, sind wir insgesamt gut aufgestellt, aber man merkt natürlich auch, und das ist auch kein Geheimnis, das hat aber das Problem hat, glaube ich, jeder Verein, das ist natürlich gerade in Deutschland auch wirtschaftlich nicht Bombe aussieht und alle sehr zurückhaltend sind und gucken, was passiert in Deutschland. Das hilft jetzt auch nicht gerade beim Wachstum, aber wie gesagt, wir haben treue, starke Partner, die stabil bei uns zur Seite stehen und wir arbeiten damit.
Gutes Gelingen wünschen wir da in erster Linie natürlich. Ihr habt euch ja vor der Saison öffentlich so ein bisschen zurückhaltend gegeben im Hinblick auf die Ziele. Also die Devise lautet Entwicklung vor Ergebnissen. Blicken wir jetzt nicht auf die Hinrunde zurück, darauf haben wir uns verständigt, sondern einfach voraus. Das Jahr ist ja nur auch noch frisch. Wenn wir uns also in 12 Monaten hier wieder treffen würden, was muss bis dahin passiert sein, dass du sagst, 2026 war wirklich ein Erfolg?
Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir weiterhin bis zum Ende um die Champions-League-Plätze mitkämpfen die Saison und auch einen Champions-League-Platz erreichen. Ist aber noch ein bisschen vage, ob es nachher einen dritten Startplatz gibt, ja oder nein, was ja auch vielleicht helfen könnte. Wir stabil sind in unseren Leistungen, dass die Spieler sich weiterentwickeln und dadurch natürlich auch unsere Leistung sich weiterentwickelt. Alle gesund bleiben, ist, glaube ich, ein Riesenfaktor und wir uns dann hoffentlich in der nächsten Saison wieder mit den großen Mannschaften in Europa messen können und dürfen.
Das wünschen wir uns alle. Und wenn wir uns dann im Februar 2027 hier wiedersehen, können wir hoffentlich auch sagen, wir sind Weltmeister. Im eigenen Land den Titel zu holen, wäre eine tolle Sache. Und wie sich das anfühlt, hast du erlebt, Holger, beim Wintermärchen 2007. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Ich danke dir, Holger, dass du dir Zeit genommen hast. Außerdem bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören und hoffe, dass wir ein wenig zur Aufklärung beitragen konnten, auch wenn Holger natürlich die Gerüchte um die Transfers bei der SG nerven. Aber wir müssen da leider auch mal das ein oder andere dann versuchen, auf den Tisch zu bringen. Eine Bitte in eigener Sache noch zum Abschluss und um gut im Hinblick auf die SG Flensburg-Handewitt informiert zu bleiben, kauft gerne die Tageszeitung des SAZ, schaut im Netz bei saz.de vorbei und auch auf unserem Instagram-Kanal Studio Hölle Nord, wo wir euch täglich kostenfrei spannenden SG-Content liefern. Wenn also bislang noch nicht geschehen, folgen, ansonsten weiterempfehlen, damit wir wachsen. Und genau das ist ja das Stichwort, die SG will wachsen, wir auch. Hier hören wir uns dann auch bald wieder. Bis dahin macht's gut, seid lieb zueinander. Tschüss, vielen Dank, Holger, bis bald.
Danke, ciao.